Wirklich krass begrüßt von Adrian, das hätte ich nicht erwartet. Mal schauen, ob ich dem gerecht werde. Ich freue mich, heute mit euch ein bisschen näher ins Wort Gottes zu schauen. Und bevor wir das machen, bete ich noch. Ja, großer Gott, wir loben und preisen dich für diesen Sonntag. Wir loben dich, dass wir uns in Freiheit treffen dürfen. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, lass du Menschenwort zu Gottes Wort werden und öffne unsere Augen und Ohren für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Es ist tatsächlich nur noch 6 Wochen oder 5 Wochen, bis Weihnachten ist. Und ich bin jetzt erst 24, aber es geht halt so schnell. Ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade Silvester gefeiert und jetzt ist schon wieder Ende des Jahres. Aber wer hat Bock auf Weihnachten? Also ich habe sehr Bock auf Weihnachten. Hände hoch, wer hat Bock auf Weihnachten? Jawohl, genau. Und wer hat Bock auf Weihnachtsmärkte, auf Glühwein, auf gebrannte Mandeln und in die regnerische Landschaft zu schauen, weil es ja nicht mehr schneit? Ist es nicht toll? Und wir feiern, wie gesagt, Weihnachten aus vielen Gründen. Mittlerweile geht es gar nicht mehr so krass um die Geburt Jesu. Zumindest für Menschen, die nicht an Jesus glauben. Für uns aber ist es natürlich der Hauptgrund. Und dieser Jesus, der das Leben vieler und auch mein Leben und sicher auch von vielen Leben von euch verändert hat, der ist gekommen, Licht in dieser Dunkelheit zu sein. Der ist gekommen, wie Johannes schreibt, siehe, ein Licht ist da, ein Licht scheint in der Finsternis. Und Menschen glauben an diesen Jesus. Und wir haben es jetzt auch gehört von Carolina, die in Kamerun ist, nicht weit entfernt davon, Tansania. Nicht weit entfernt davon in Nigeria werden Tausende von Christen ermordet aufgrund von ihrem Glauben an Jesus. Das schon seit 2000 Jahren. Weltweit um seines Namens willen. Und da fragt man sich schon manchmal, warum nehmen Menschen das alles auf, um diesem Jesus nachzufolgen? Warum tut man das? Warum tust du das? Warum kommst du zum Gottesdienst? Warum glauben wir an diesen Christus? Und ich würde behaupten, wegen dem, was er getan hat, wegen dem, was begonnen hat an Weihnachten, wegen dem neuen Bund zwischen Mensch und Gott. Und genau das wollen wir uns heute ein Stückchen näher anschauen. Diesen Bund, was wir auch dann später im Abendmahl feiern. Und da soll dieser Bund, da denkt man sich ganz oft, dieser Bund geht irgendwie darum, dass Jesus gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist das, was wir dann immer feiern an Ostern. Das ist das Einzige, was passiert ist. Aber wir wollen heute uns ein bisschen näher anschauen, was denn dieser Bund wirklich bedeutet. Warum braucht es einen neuen Bund? Also ist unser Ziel für uns heute, die Essenz von diesem alten Bund, was im Alten Testament war, anzuschauen. Warum der Mensch ihn nicht halten konnte, um dann zu sehen, wie Jesus diesen neuen Bund erfüllt und wie es uns verändert. Ich wiederhole nochmal. Unser Ziel für uns heute Morgen ist zu schauen, was ist die Essenz von diesem alten Bund? Warum konnte der Mensch ihn nicht halten und was hat Jesus getan, damit wir einen neuen Bund haben und wie verändert es unser Leben? Wir haben gerade eben den Predigtext gelesen aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn nicht, habe ich immer wieder den Text vorne, für die zu faul sind, runterzuschauen. Also wenn ihr Bibeln da habt, braucht ihr gar nicht nach vorne schauen, dann könnt ihr einfach zuhören. Aber wenn ihr das nicht wollt, ich habe immer den Bibeltext vorne noch mit dabei. Und da wollen wir jetzt direkt einsteigen. Jeremia 31, die Verse 31 und 32. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht der Bund, der gewesen ist, den ich mit den Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten anzuführen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obwohl ich Herr war, spricht der Herr. Ich habe mich das oft gefragt, was war das denn für ein Bund, den Gott da mit den Israeliten geschlossen hat? Worüber spricht Jeremia? Ein bisschen Kontext, Jeremia war ein Prophet im Alten Testament. Und in dem ganzen Buch, es hat ja über 50 Kapitel, beschreibt Jeremia den Zerfall von Israel und wie sie Gott nicht mehr nachfolgen und diesen Bund nicht mehr halten. Und das Interessante ist, dass er tatsächlich in Kapitel 14 seines Buches sehr gut beschreibt, was denn die Israeliten getan haben, wo sie denn diesen Bund nicht gehalten haben. Da heißt es, Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ich habe, als ich groß geworden, also aufgewachsen bin, habe ich immer gedacht, ja, die Israeliten haben im alten Bund halt einfach nicht die 10 Gebote gehalten und deswegen hat Gott sie verworfen. Die waren halt keine Ahnung, die haben gelogen, die haben gemordet, sie haben nicht auf ihre Könige oder Priester gehört oder sie haben nicht die Reinheitsgebote verfolgt. Ich weiß nicht, wenn ihr ein bisschen euch im Alten Testament mal durchgelesen habt, 3. Buch Mose, das sind ja so viele Gesetze, das ist ja unfassbar. Und ich dachte halt immer, ja, die waren halt einfach zu schwach, die konnten halt einfach nicht die Gesetze halten, die waren einfach zu blöd. Habe ich mir halt schon irgendwie gedacht, weil das liest man so, das kriegt man so erzählt, sie haben die Gebote nicht gehalten. Doch das Interessante ist ja, wie ich gerade hier vorgelesen habe, immer wieder im Buch Jeremia und auch in den anderen Prophetenbüchern wirft Gott den Menschen nicht vor, dass sie die Gebote nicht gehalten haben, sondern dass sie Gott nicht in ihren Herzen hatten. Sie haben die lebendige Quelle verlassen. Einer der zentralsten Texte im Alten Testament für die Israeliten bis heute, 5. Mose 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darum geht es Gott. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jesus sagt später im Neuen Testament, liebe den Herrn, dein Gott, und liebe deinen Nächsten. Und in diesen zwei Gesetzen ist alles zusammengefasst. Was war also dieser Bundesbruch? Gott klagt sie nicht zuerst wegen einzelnen Taten an oder dafür, dass sie zu blöd waren oder die 10 Gebote nicht gehalten haben. Gott klagt sie zu Recht an, weil sie mit ihrem Herzen nicht Gott angebetet haben. Nicht mit all ihrer Kraft und nicht von ganzer Seele. Und Jeremia benutzt in seinem Buch auch noch ein anderes Bild dafür, was eigentlich das Volk Israel und auch wir Menschen ganz oft tun. Es ist ein bekanntes Bild der Bibel, dass Gott sozusagen mit dem Volk Israel einen Ehebund schließt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass Gott nennt sein Volk sein geliebtes Volk. Er spricht es als mein Geliebter an. Wir sehen Jesus, der dann sagt, ihr seid meine Braut. Wir als Gemeinde sind Christi Braut, sagen wir immer wieder. Das ist ein bekanntes Bild, es kommt immer wieder, dass Gott das Ehebündnis, was zwischen Mann und Frau natürlich auch ist, aber auch zwischen uns Menschen und Gott vergleicht mit dem, was ein Ehebund ist. So, und was macht Israel nun? Wie beschreibt Jeremia nun, was Israel tut? Jeremia 2, Vers 14. Auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei, Bundesbruch. Das Interessante ist im Hebräischen, das kann man so nicht so gut übersetzen ins Deutsche, aber Hurerei, in den allen Übersetzungen steht Hurerei, aber da steht wortwörtlich, ihr spreizt eure Beine für andere Götter. Eine sehr grafische Erzählung von dem, was Israel macht. Die Bibel ist tatsächlich, was das betrifft, ganz oft sehr, sehr deutlich. Was machten die Israeliten? Sie spreizten ihre Beine für die anderen Götter. Sie betrieben Hurerei. Das bedeutet, sie opferten anderen Göttern auf den Höhen und Hügeln, weil dort waren immer die Götterstellen von Baal, also von den Göttern, die sie da angebetet haben, und unter den grünen Bäumen, die Fruchtbarkeitsgötter. Was bedeutet es also, wenn sie ihre Beine spreizt für andere Götter? Sie begehen Ehebruch mit Gott. Das ist wie, wenn ein Mensch heute fremd geht. Das ist nichts anderes. Das ist, was das Volk Israel tut mit Gott. Und deswegen ist Gott auch so zornig. Es ist nicht, dass sie einzelne Gebote nicht gehalten haben, sondern dass sie mit Gott fremd gehen. Sie begehen Ehebruch mit Gott und ihr Herz hängt an menschlichen gemachten Dingen. Götter sind menschlich gemacht. Wenn ich mir jetzt irgendwas schnitze, dann ist es aus meiner eigenen Hand gemacht. Und wenn ich es anbete, dann bete ich etwas an, was ich selber gemacht habe. Und sie beten nicht den Gott an, der sie befreit hat aus Ägypten. Das ist der Bundesbruch. Sie beten ihn nicht an. Und ich habe auch wieder so ein Ding, desto älter man wird, desto mehr realisiert man eigentlich so gewisse Sachen. Und eine andere Sache ist, dachte ich immer, wenn es heißt, ihr sollt keine anderen Götter haben, dachte ich, ja, Bro, Das ist für mich keine Gefahr. Ich werde ja nicht hingehen und mir einen Elefanten schnitzen aus Holz oder irgendwie was anderes nehmen und dann anbeten. Weil ich dachte halt immer, das war irgendwie so ein Ding. Sie haben sich vor dem goldenen Kalb niedergeworfen und die ganzen Sachen, die Israel gemacht hat. Sie haben Aschera gebaut und so weiter. Ich dachte immer, diese Götter sind etwas so, das haben die damals gemacht. Wir heute haben auch andere Probleme. Bis ich halt realisiert habe, dass diese Götter tatsächlich für etwas stehen, was jeder Mensch von uns macht. Baal war ein Sexualgott. Er stand dafür, dass der Mensch eigene sexuelle Freiheit haben will und sich einfach ausleben will. Bedeutet, wenn sie sagen, sie haben Baal gedient und geopfert, dann haben sie sich einfach ausgelebt, ausschweifungslos ausgelebt und haben nicht Gott gedient in ihrer Sexualität. Und somit war ihre Sexualität in Gott und nicht Gott selber. Es ging dabei wiederum nicht, dass sie ein ausschweifendes Leben geführt haben. Das war die Konsequenz davon. Die Essenz davon war aber, dass sie in ihrem Herzen Gott nicht angebetet haben. Nun, wenn Gott für den Menschen das Wichtigste ist und somit Gott ihres Lebens sozusagen, warum sollte er dann noch solches tun? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gott mir das Allerwichtigste ist, wenn Jesus wirklich in meinem Herzen ist, warum sollte ich dann noch andere Leute anlügen, damit ich besser dastehe? Oder warum sollte ich neidisch sein auf Dinge, die mein Nachbar, mein bester Freund, mein Bruder hat, wenn ich doch durch Christus alles bekommen habe? Versteht ihr das Prinzip, was Gott hier so wichtig ist? Die Essenz vom Bund ist, dass unser Herz beschützt wird von den Dingen, die uns von Gott wegtreiben. Und was hat Israel gemacht? Der Bundesbruch ist, dass sie mit ihrem Herzen Gott nicht mehr nachgefolgt haben. Und die Konsequenz davon ist die Sünde, die Jeremia beschreibt im kompletten Buch. Die Israeliten haben krasse Dinge getan. Aber wenn wir uns anschauen, was für Dinge, die in ihrer Essenz sind, dann sind es Dinge, die wir auch heute tun in unserem Alltag, immer wieder. Es ist also das menschliche Herz, was den Bundesbruch gebracht hat, was uns immer wieder weg von Gott bringt. Und nicht, dass ich jemand mal belüge oder wütend bin oder zornig bin. Weil die Konsequenz von dem, dass ich nicht mit meinem Herzen Gott nachfolge, ist die Sünde. Und da müssen wir anpacken. Und darum soll es gehen. Und das ist auch der Grund, warum dieser alte Bund im Alten Testament nicht auch immer noch ein Bund von einem liebenden Gott ist. Der Gott des Alten Testaments ist eben immer noch ein liebender Gott. Kein strafend, zornigen, bösen Gott, der im Alten Testament seinen Zorn zeigt, um dann im Neuen Testament seine Liebe zu zeigen. Nein, der alte Bund ist immer noch ein Liebesbund zum Menschen, der probiert hat, den Menschen vor sich selbst zu bewahren und sich davor zu bewahren, sich vor Gott zu versündigen. Woran erkennen wir das? David zum Beispiel. David hat so viele schreckliche Dinge getan und trotzdem wird ein Mann nach Gottes Herzen genannt, weil er immer wieder umgekehrt ist, weil er wusste, sein Herz ist am falschen Ort. Deswegen wurde David nicht ein Bundesbruch vorgeworfen, nicht weil er so heilig gelebt hat, sondern weil er mit seinem ganzen Herzen probiert hat, Gott nachzufolgen. Was tut nun Gott? Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen aufgezählt, wie die Israeliten und auch wir oft aufgrund von unserem eigenen Herzen nicht das erfüllen sollten, was wir tun sollten, um unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. In Jeremia Buch, die Kapitel davor, vor allem die Kapitel 1 bis 15 und dann noch Kapitel 24 und 25, beschreibt Jeremia ganz ausführlich, wie das Volk Israel vertrieben wird aus Jerusalem, aus Juda, wie sie in Gefangenschaft kommen. Und ein, zwei Kapitel danach, Jeremia 29, den Vers kennt ihr ganz sicher: Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leids. In diesem Kontext gibt Gott den Menschen plötzlich eine Zusage, dass ich Gedanken des Friedens und der Hoffnung und nicht des Leids über sie habe. Obwohl sie gerade selber Richtung Abgrund rennen. Obwohl sie mit ihrem Herzen Gott nicht nachfolgen. Und diese Gedanken bauen nun auf unserem Bibeltext wieder auf. Vers 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott sieht den Menschen, Gott sieht sein Volk und Gott sieht, dass es so nicht funktioniert, wie es gerade ist. Und ich möchte euch heute fragen, erlebt ihr das manchmal auch, so ein bisschen unfähig zu sein? Gott aus eigener Kraft nachzufolgen und es irgendwie nicht zu schaffen, ihn an erste Stelle zu setzen, aber es doch nicht zu tun und dann immer wieder zu fallen und zu realisieren, was bin ich, check ich es nicht? Diese Unfähigkeit zu realisieren, dass das eigene Herz dann doch dazu nicht imstande ist, meine Kinder doch so zu lieben, wie ich sie lieben sollte, oder meine Eltern so zu dienen, wie ich so zu dienen und zu ehren, wie ich es tun sollte. Und plötzlich werden gute Dinge, die Gott uns schenkt, ganz schnell zu schlechten Dingen. Und wir begehen, wie die Israeliten, eigentlich ein Bundesbuch. Ich habe ein Beispiel, als ich in Australien war, war ich richtig broke, also auf Deutsch gesagt, ich wäre sehr arm. Ich habe halt kein Geld verdient und ich habe eigentlich von Kindergeld gelebt, was ich noch bekommen habe. Und ich kam also sehr gebeutelt wieder zurück nach Deutschland und ich habe angefangen auf Geschwona zu studieren und wusste, okay, ich muss jetzt 3.500 € Studiengebühren zahlen. Ich hatte aber 0 Euro. Und ich habe dann einen Monat davor durch einen sehr guten Freund von mir wieder eine Stelle bekommen, um temporär zu arbeiten am Flughafen, also in meinem alten Beruf. Und ich habe in diesem einen Monat so viel Geld verdient, dass ich halt für, keine Ahnung, 4-5 Monate leben konnte. Und dass ich in diesem ersten Monat dieses Geld bekommen habe, ich war so dankbar, das kann man sich vorstellen, wenn man kein Geld hat und plötzlich hast du genug Geld zum Überleben und du bist innerlich so dankbar für das, was der Herr dir schenkt, weil es auch aus dem Nichts kam. Und in dem Moment war eben diese Dankbarkeit Gott gegenüber so groß und ich dachte so, ich habe so meine Arbeitskollegen gesehen, die auch das Gleiche verdienen und halt so durch ihr Leben gelaufen sind und ich habe das nicht nachvollziehen können. Ich habe mir nicht nachvollziehen können, wie das sein kann, wenn man so viel Geld verdient, so traurig ist. Naja, ein paar Monate später habe ich wieder gearbeitet und das Geld war halt nicht mal genug. Also es war immer noch genug, locker genug für mich zum Überleben, aber in meinem Kopf war es plötzlich nicht mehr genug. Ich hatte dann plötzlich lieber noch mehr Überstunden gemacht und noch mehr Überstunden gemacht und noch mehr gearbeitet, um noch mehr Geld zu machen, weil wenn ich jetzt eine Stunde früher gehe, dann verliere ich ja Geld. Das ist ja schrecklich. Versteht ihr, das geht so schnell, dass wenn Gott uns etwas mit Gutem beschenkt, unser Herz daraus etwas macht, was dann plötzlich nicht mehr gut ist. Was ist in dem Moment passiert? Dadurch, dass ich in meinem Herzen nicht dazu imstande war, Gott wirklich an erste Stelle zu setzen, ist Gier entstanden, Sünde. Gier, gar keine Frage, was schlecht ist, aber das viel größere Problem ist doch mein Herz in dem Moment. Ich kann doch nicht gegen Gier in dem Moment ankämpfen, wenn ich merke, dass mein Herz nicht an richtiger Stelle ist. Es ist das Gleiche passiert wie mit den Israeliten. Ich habe mir in meinem Herzen nicht Gott als meinen Herrn angesehen, sondern mich selber. Ich habe mich selber versorgt mit dem Geld. Und wenn ich da nicht genug hatte, dann wollte ich selber noch mehr arbeiten, um noch selber noch mehr zu kriegen. Es war also nicht mehr Gott, der mich beschenkt, sondern ich selber. Und jetzt im Sommer habe ich keine Arbeit gehabt. Und dann muss ich das lernen. Dann konnte ich mich nicht selber versorgen. Und musste dann realisieren, am Ende des Tages kommt dann doch alles von Gott. Und genau in diese Situation, die in den Israeliten nun stecken, kommt diese frohe Botschaft in Vers 33. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Und ich finde es so interessant, wir reden immer vom Evangelium im Neuen Testament und die Liebestat Christi an uns Menschen. Aber wenn wir das Alte Testament mal richtig anschauen, sehen wir überall das Evangelium. Weil wir sehen in diesem Vers 33 das, was Christus später für uns getan hat. Das Evangelium, eine frohe Botschaft. Weil Gott einen neuen Weg sucht und findet, um in unser Herz zu kommen und uns eine Zukunft zu geben, Hoffnung zu geben. Er sagt hier, er schreibt sein Gesetz, seine Weisung, seine Wahrheit in unser Herz. Gesetz, Torah, also das hebräische Wort Torah steht hier auch im Plural. Und immer wenn man sich das näher anschaut, ich hatte halt ein bisschen Zeit in der Vorbereitung, deswegen habe ich es mir näher angeschaut, steht es im Plural und das bedeutet, dass es ein neues Gesetz ist. Also es ist nicht ein vollendetes Gesetz. Wenn hier also steht, ich will das Gesetz in euer Herz schreiben, geht es hier nicht um die 10 Gebote per se, die das Volk Israel bekommen hat, sondern da geht es darum, dass Gott ein neues Gesetz geben wird, zusätzlich zu dem, was es schon gibt. Und dieses neue Gesetz, was dann in unser Herz kommt, und ich gehe gleich noch darauf ein, wie das dann aussieht, beschreibt Hesekiel 36 unfassbar gut. Ich lese euch vor, oder wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr gerne mitlesen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Leib entfernen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt. Das Herz des Menschen ist trügerisch, schreibt schon Salomo in Sprüche. Und Gott weiß ganz genau, in seiner Essenz ist das Herz, was er will von dir und mir. Dafür ist er so weit gegangen, ans Kreuz zu geben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und er weiß, dass unser Herz, so wie wir sind, aufgrund von dem, was passiert ist im Garten Eden, nicht dazu imstande sind, Gott wirklich als Gott anzubeten in unserem Herzen. Also was tut er? Er will das Gesetz in unserem Herz, in unser Herz schreiben. Was für ein Gesetz meint er damit? Hesekiel 36 sagt an der einen Stelle, ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt. Ich werde es bewirken. Nicht mehr ihr müsst bewirken, dass ihr nach meinen Geboten lebt, sondern ich werde es bewirken. Wie passiert es? Christus kommt und lebt das Leben, was wir nicht leben konnten. Er bewirkt die guten Dinge, die wir doch tun sollten. Er bewirkt, dass unser Herz erneuert wird. Neues Gesetz ist eben nicht die Taten, die wir tun müssen, sondern das neue Gesetz ist das, was für uns getan wurde. Und das will er in unser Herz legen. Und das sagt er, indem er uns den neuen Bund verspricht und sagt, ich will euch ein neues Gesetz in euer Herz legen. Damit wir Christen, wir Menschen oder die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wissen, in ihrem Herzen, jemand ist für mich, hat für mich gelebt, ist für mich gestorben und hat das gelebt, was ich nicht tun konnte. Das ist das neue Gesetz in meinem Herzen. Das neue Gesetz, was mir dann hilft, in der nächsten Situation, wenn ich wieder arbeite, zu realisieren, es geht nicht um mich, nicht ich versorge mich, sondern Christus, der für mich gestorben ist. Dieses neue Gesetz, was also kommt, ist nicht ein Gesetz, wie man es kennt, das ist ein Gesetz, was man halt erfüllen muss, sondern das ist ein neues Gesetz, was sagt, nicht, es sagt nicht, tu das, sondern es sagt, ich habe für dich getan. Ich habe für dich getan. Das neue Gesetz, das Evangelium ist eben nicht das Tun, sondern was getan wurde. Und seht ihr deswegen im Alten Testament frohe Botschaft. Ja, eine wirkliche frohe Botschaft. Es ist nicht Gesetz, aber auch nicht Gesetzlosigkeit, sondern Evangelium. Er will uns ein neues Herz schenken, ein fleischernes Herz, einen neuen Geist. Und nun machen wir den Schritt vom alten Bund zum neuen Bund. Wir haben gesehen im alten Bund, es geht um Gottes Herz und der Mensch kann es nicht erfüllen aufgrund von seinem Herz. Und was tut Gott nun? Was tut er nun in Form von Jesus? Das Neue Testament beschreibt es komplett und entfaltet es völlig, was es bedeutet. Das Witzige ist oder Interessante ist, wusste ich auch nicht, aber das Wort Testament ist eigentlich das gleiche Wort für Bund. Also eigentlich kann man auch sagen, alter Bund, neuer Bund, anstatt altes Testament, neues Testament. Und das öffnet mir wiederum die Augen zu sagen, okay, ich lese das Neue Testament jetzt mit den Augen, um zu sehen, wie Gott seinen neuen Bund mit uns Menschen komplett entfaltet. In jedem Buch der Bibel, im Neuen Testament, in jedem Buch, sei es in den Paulusbriefen oder in den Evangelien, zeigt er uns auf, wie dieser neue Bund aussieht. Und Jesus tut es selber. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Jesus trinkt den Becher, der eigentlich für uns bestimmt war. Dieser neue Bund, der kommt, damit unser Herz, wir in unserem Herzen realisieren, was Jesus für uns getan hat, ist nicht einfach so, dass Gott kommt und sagt, ich mache das jetzt einfach. Das war so ein teuer erkauftes Geschenk. Wir können uns fast nicht vorstellen. Im Jeremia-Buch, Kapitel 15 beschreibt, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es Kapitel 15 ist, müsstet ihr selber, ich will jetzt nicht Rechenschaft über diese Bibel, also es könnte sein, dass irgendwann, es steht im Jeremia-Buch, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Kapitel 15 ist, erzählt Jeremia über den Zorn, den Kelch des Zorns, der auf Israel liegt aufgrund von ihren Missetaten. Dieser Kelch des Zorns ist so schwer, das muss man sich vorstellen, wie wenn alle die Konsequenz von der Sünde, all diese Sünde der ganzen Welt in einem Kelch zusammenliegt. Ich finde es ja schon schrecklich, wenn man schaut, was für Leid heute passiert. Aber wenn dieses ganze Leid zusammengerechnet wird und alles einem Kelch gemacht wird, so schwer, so bitter. Und diesen Kelch nimmt Jesus nun auf sich, damit wir in einem neuen Bund überhaupt leben dürfen. Dieser neue Bund wurde so teuer erkauft und er bewirkt das, was wir eben niemals tun könnten. Diese Liebestat am Kreuz, das, was Jesus da tut, als Schöpfer der Welt sein Leben zu geben, dieses Werk ist am Ende des Tages, was in unser Herz geschrieben wird und uns verändert. Wie verändert es mich? Wenn ich jetzt wieder schaue und meine Arbeitsstelle, wenn ich wieder irgendwann arbeite oder je nachdem, was ich nach dem Studium mache, aber wenn ich wieder arbeite und realisiere, hey, das Geld kommt und kommt und es nimmt mich wieder ein, zu realisieren, alles, was ich habe, alles Materielle, alles, was ich bekomme, ist von Gott und wenn es nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr da. Es ist ja nicht wichtig, weil Jesus ist für mich gestorben und ich habe ewiges Leben bei ihm und mir kann niemand dieses ewige Leben nehmen. Neuer Bund in meinem Herzen und das verändert mich immer mehr, dieses zu wissen, egal in welchem Lebensbereich es bei dir ist, ob es in eurer Familie ist, in eurer Arbeitsstelle oder unter Freunden, Dinge, die uns so wichtig sind, die uns wirklich einnehmen, neben das Kreuz zu stellen und zu schauen, was hat Jesus da für mich getan, dieser neue Bund. Es ist das, was Hesekiel beschreibt. Gott bewirkt es in uns. Gott bewirkt, dass wir ein neues Herz kriegen, indem er für uns am Kreuz stirbt. Jeremia sagt nämlich noch in Vers 33, Gott tut es, damit wir sein Volk sein dürfen. Und wir Gott als unseren Gott haben. Das ist der Grund. Ich kann mir das oft nicht vorstellen, aber wie sehr muss man eine Person lieben, so viel zu tun, obwohl der eigentlich keinen Bock auf dich hat? Also, das ist so eine Liebestat. Und das Versprechen, was er uns schenkt, Jeremia 33, etwas später beschreibt er, dass dieser Spross aus Davids Geschlecht aufkommen wird. Das feiern wir an Weihnachten. Dieser Spross aus Davids Geschlecht kommt auf und einige Verse weiter heißt es, damit Davids Nachkommen so zahlreich sind wie das Sand am Meer. So zahlreich sind wie das Sand am Meer. Wir sind alles Königskinder. David, der ewige König durch Jesus. Jesus, der ewige König. Das ist das, was bewirkt wird. Wir sollen das Volk von Gott sein. Und wir sind nicht nur irgendwelche Leute, sondern wir sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Dieser neue Bund bewirkt es. Nicht durch das, was wir tun, sondern was für uns getan wurde. Unfassbar teuer erkauft. Dieser Kelch ist so bitter, den Jesus da getrunken hat für uns. Wo er selber bittet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Doch er trinkt ihn eben aus Liebe. Dieser Gott, der alles trägt und erschaffen hat, gibt sich selbst hin, dir und mir, um neuen Bund zu schaffen. Und wenn wir nun an diesen neuen Bund denken, wenn wir das feiern im Abendmahl, sehen wir eben, dass es reine Gnade ist und zugleich ist es ein Spiegel auch unserer Gebrochenheit, aber auch ein Spiegel dafür, dass etwas Neues passiert in unserem Herzen, dass eben Veränderung geschieht. Ich meine, jeder, der hier seit Jahren mit Jesus lebt, weiß, ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 5 Jahren. Gott hat mich verändert. Paulus redet davon, so interessant, so eine starke Stelle, Römerbrief, Vers Kapitel 15, wo er sagt, ihr schon Meister des Glaubens seid ein Vorbild für die Lehrlinge unter euch. Die schon länger mit Christus leben, sind nicht mehr gleich. Das, was er bewirkt in eurem Herzen, ist so gewaltig, dass man mit Menschen reden kann. Und ich finde es immer so interessant, wenn ich mit Geschwistern hier in der Gemeinde rede, die schon ein bisschen mir vorangegangen sind und ich sehen darf, wie ihr Leben geprägt ist von der Liebe Gottes. Nicht durch das Einhalten von so vielen Gesetzen, sondern durch die Liebe, die in ihrem Herzen immer mehr Raum findet. Und so komme ich jetzt zum Schluss. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ich werde dann gleich Timo noch nach vorne bitten für die Einsetzungsworte. Und ich möchte euch einladen. Wir haben hinten links einen Tisch mit Wein heute. Vorne Traubensaft wie immer und hinten links einen Tisch mit Wein. Ich finde es die Symbolkraft von diesen beiden Formen des Abendmahls enorm groß. Saft, wenn du hier bist und merkst, boah, diese Liebe, die ergreift mich, ich werde fröhlich davon und ich darf schmecken, wie süß das Leben geworden ist durch diesen neuen Bund. Dann lade ich dich ein, hey, dann nimm Traubensaft ein. Aber wenn du hier bist und merkst, hey, das Werk am Kreuz ist bitter und ich möchte mich daran erinnern, was Jesus da für mich getan hat. Ich möchte mich erinnern, wie bitter dieser Tod für Jesus war, damit ich leben darf. Möchte ich einladen, hinten zum Tisch zu gehen und den Wein einzunehmen und das Bittere zu schmecken vom Tod. Aber dann gleichzeitig daran zu denken und zu feiern, dass ich das Bittere nicht mehr trinken muss, weil er es für mich getrunken hat. Ich schließe ab mit den Worten aus Jeremia 31, in den Vers 33. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und ich sage es ein bisschen um. Gott sagt zu dir, ich will dein Gott sein. Und du sollst zu seinem Volk gehören. Ich bete. Jesus, wir danken dir für deinen neuen Bund. Wir danken dir, dass dein Bund von Anbeginn der Zeit schon immer ein Bund der Liebe war und nicht des Zorns. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Bund immer wieder die Arme öffnest, damit wir umkehren und zu dir kommen. Damit unser Herz verändert wird und wir Veränderungen erleben in unserem Leben, in der Art und Weise, wie wir dir begegnen und unseren Mitmenschen. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, veränder du uns. Amen.